ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen, schön, dass Sie wieder dabei sind bei Wach und Wichtig an diesem Mittwoch. Die wichtigsten Politiker der Welt sind gerade in New York bei der UN-Vollversammlung. Dort hat die Generaldebatte begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Nacht gesprochen. Was er gesagt hat, wie er rübergekommen ist, erzählt gleich unsere Korrespondentin. Hier in Berlin rechnet die Stadt mit weiteren 3.000 bis 4.000 Geflüchteten bis Ende des Jahres. Wo sie untergebracht werden sollen, hat der Senat gestern vorgestellt. Das kommentiert Christine Dankbar. Und zum Kindertag heute, zum Weltkindertag, sprechen Julia und ich mit der parlamentarischen Staatssekretärin im Familienministerium, Ekin Deligöz von den Grünen, unter anderem über Kinderarmut und was die Kindergrundsicherung daran ändern kann. Aber erstmal die Termine und Geburtstage des Tages.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Mittwoch, der 20. September 2023. Einen runden Geburtstag feiert heute der Fußballer Julian Draxler, den 30. nämlich. Der Ex-Nationalspieler wechselt gerade nach 6,5 Jahren bei Paris Saint-Germain nach Katar. Und alle Fans von Game of Thrones feiern heute den 75. von George R.R. Martin. Der US-Schriftsteller hat die literarische Vorlage für die erfolgreiche Fernsehserie geliefert. Das Lied von Eis und Feuer heißt das Buch.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Der 1. FC Union startet heute in die Fußball-Champions League. Im berühmten Stadio Bernabeu trifft der Fußball-Bundesligist aus Köpenick auf Real Madrid. Schon gestern hat Union vor Ort trainiert. Die Auswärtstickets sind lange ausverkauft. Etwa 4.000 Fans fliegen mit 3 Chartermaschinen hin. Sie können gemütlich von daheim zuhören bei den Kolleginnen vom Inforadio und hier auch bei uns auf radio1.de im Stream. Anstoß ist schon um 18.45 Uhr. Parallel spielt Galatasaray Istanbul gegen den FC Kopenhagen und später ab 21 Uhr dann der FC Bayern München gegen Manchester United.
Was fehlt?
Eine funktionierende Familienpolitik in Deutschland. Zum heutigen Weltkindertag der Vereinten Nationen demonstrieren Familien Hand in Hand vom Familienministerium bis rüber zum Bundestag. Mit der Menschenkette werden dann auch 6 Petitionen gebündelt und übergeben, unter anderem für besseren Mutterschutz sowie für mehr Eltern- und Kindergeld.
Hoch die Tassen.
Die Notrufe 110 und 112 kennt jede und jeder. Heute vor 50 Jahren, am 20. September 1973, wurde die bundeseinheitliche Einführung beschlossen von den Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Willy Brandt in Bonn. Vorher hatte sich eine Stiftung jahrelang dafür eingesetzt. Zur Feier des Tages gibt es heute eine Jubiläumsgala im Museum für Kommunikation in Berlin.
Im Namen des Volkes.
Hat die Drehbuchautorin der Kinohits Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken zu wenig Honorar bekommen? Annika Decker sagt ja und klagt deswegen gegen Til Schweigers Produktionsfirma und Warner Brothers. Das Berliner Landgericht will am Mittag eine Entscheidung verkünden. Es gibt seit gut 20 Jahren den sogenannten Fairness-Paragraphen im Urheberrechtsgesetz. Der regelt, dass es bei großem Erfolg Nachzahlungen geben muss.
Sportlich, sportlich.
In der Nordsee treten die deutschen Rettungsschwimmer heute bei der Europameisterschaft der Rettungsschwimmer in Belgien gegen die Konkurrenz an. Heute stehen die Wettbewerbe am Strand und im Freigewässer an. Morgen wird dann feststehen, welche Nation aktuell die besten Retter Europas stellt. Bis jetzt hat Deutschland bei den Poolwettbewerben 15 Medaillen gesammelt, 7 davon in Gold.
Die Reden vor den grün marmorierten Kacheln haben immer besondere Bedeutung. Das wissen wir schon, wenn wir das sehen. US-Präsident Joe Biden stand da gestern davor, als er zum Auftakt der UNO-Generaldebatte den Zusammenhalt beschwor und Brasiliens Präsident Lula da Silva auch, als er Krieg verurteilte und stattdessen eine Stärkung der Diplomatie forderte. Vor wenigen Stunden dann die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz, sein Schwerpunkt auch die Bemühungen um Frieden in der Ukraine. Scholz hat aber vor Scheinlösungen gewarnt, die das Wort Frieden nur im Namen tragen würden, denn Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung, hat er gesagt. Das müsse endlich auch in Moskau verstanden werden.
Noch vor Scholz hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gesprochen. Er hat einen Friedensgipfel angekündigt, aber auch noch mal gewarnt. Ein Angriff auf die Ukraine sei eben nicht nur ein Angriff auf die Ukraine. Hass stoppe nicht bei einer Nation.
When hatred is weaponized against one nation, it never stops there.
Wie die Reden angekommen sind, besprechen wir jetzt mit Antje Passenheim, unserer Kollegin im ARD-Studio in New York. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich komme auch gerade zurück aus der Vollversammlung, wo ich mir Herrn Scholz live angehört habe.
Sehr gut. Das ist ja toll, dass du da live mit dabei gewesen bist. War die Rede für dich erwartbar oder hat er überrascht?
Sagen wir mal so, sie ist dadurch, dass sie live war, jetzt nicht aufregender geworden. Es war eine bewährte, wohltemperierte Kanzlerrede, die er gehalten hat, auf Deutsch übrigens, vor fast leerem Saal. Vielleicht waren ein Drittel der Plätze besetzt. Er hat zu sehr später Stunde hier nach 9 Uhr erst gesprochen. Er hat inhaltlich sehr gut argumentiert, aber er hat nicht viel Überraschendes gesagt. Bundeskanzler Scholz hat, wie ihr das gesagt habt, schon in seiner Rede sich bemüht oder gesagt, wie wichtig die internationalen Bemühungen um den Frieden in der Ukraine sind. Und er hat sich vor allen Dingen bemüht, dies auszusagen.
Doch nicht nur die Ukraine stürzt Russlands Angriffskrieg in großes Leid. Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut leiden Bürgerinnen und Bürger weltweit.
Und er hat sich sehr bemüht zu zeigen, dass sich Deutschland auch sehr um den globalen Süden sorgt. Die Länder in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, die unter dem Preis oder die den Preis für diesen Krieg auch mittragen und die immer das Gefühl haben oder oft das Gefühl haben, ihre Sorgen werden nicht gehört. Und darum kreist da unter anderem die Rede unseres Bundeskanzlers.
Die USA haben der Ukraine noch mehr Unterstützung zugesagt, also Joe Biden in seiner Rede. Brasilien war da sehr viel zurückhaltender. Sind das auch so die zwei Pole, wie sich die Staatengemeinschaft gerade verhält? Es sind ja mehr als 140 Staats- und Regierungschefs vor Ort.
Genau, das sind so die Pole und die Kunst wird sein, auch für Präsident Zelensky, der ja erstmals seit Kriegsbeginn leibhaftig hier in New York ist unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, der heute eben auch, wie er es gesagt hat, in der Vollversammlung gesprochen hat schon. Er muss vor allen Dingen morgen in einer Sicherheitsratssitzung diesen Kurs nochmal klar machen, all den kriegsmüden Ländern, die sagen, jetzt reicht es, wir können nicht mehr für diesen Krieg zahlen, das geht uns wirklich langsam ans Eingemachte. Und bei dieser Sicherheitsratssitzung, die wird hier mit solcher Spannung erwartet, weil dort erstmals der russische Außenminister Lavrov und Zelensky unter einem Dach sitzen werden, wenn sie nicht rausgehen gegenseitig, wenn der jeweils andere redet. Aber es könnte dort wirklich zu einem Showdown kommen, der beiden erstmals seit Kriegsbeginn.
Also bei uns, in unserer Zeit sozusagen heute tagt dieser Sicherheitsrat dann schon. Ja. Sowohl Scholz und Biden als auch UN-Generalsekretär Guterres selbst sprechen sich für Reformen bei den Vereinten Nationen aus. Wie sollen die aussehen?
Es sprechen sich auffallend viele für Reformen bei den Vereinten Nationen aus. Es werden immer mehr. Diese Reformen sollen vor allen Dingen den Sicherheitsrat betreffen, der feststeckt, weil in diesem Sicherheitsrat immer wieder die Vetomächte, die fünf großen Vetomächte, also die Gründungsstaaten quasi, alles verhindern, was ihnen nicht recht ist. Und das sind im Moment vor allen Dingen Russland und China, die alles Mögliche verhindern, was sich gegen den Krieg, gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine richtet, aber auch mehr. Und es soll möglichst dieser Sicherheitsrat so erweitert werden, dass er das tatsächliche, das heutige Bild der Welt abbildet, dass afrikanische Staaten dort eine Stimme haben, dass der bevölkerungsreichste Staat oder reiche Staat Indien dort eine Stimme hat und Deutschland macht sich auch Hoffnung auf einen ständigen Platz in diesem Sicherheitsrat nach einer Reform. Aber ob und wann diese Reform kommt, das steht völlig in den Sternen.
Bis kommende Woche dauert dieses diplomatische Treffen jetzt erstmal noch. Unsere Korrespondentin in New York, Antje Passenheim, beobachtet für uns die Generaldebatte bei den Vereinten Nationen. Dankeschön und dann gute Nacht auch für dich.
Danke. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss.
Deutschland kann nur eine bestimmte Zahl an Flüchtlingen aufnehmen. Das sagt unter anderem Brandenburgs Innenminister Stübgen und spricht sich für eine Änderung des Asylrechts aus. Viele Kommunen, Aus denen hört man gerade, dass sie an ihre Grenzen kommen und auch Berlin hat die Kapazitäten bei der Unterbringung von Geflüchteten weitgehend ausgeschöpft. Für die Neuankommenden gibt es kaum noch Unterbringungsplätze. Perspektivisch werden bis Ende des Jahres in Berlin mindestens 4.000 Plätze fehlen.
Um dieses unmittelbare Problem zu lösen, hat sich gestern zum ersten Mal eine sogenannte Taskforce des Senats zusammengesetzt. Berlins zuständige Sozialsenatorin Jansel Kieseltepe von der SPD will den Platz schaffen, aber menschenwürdig, hat sie gerade vor einer halben Stunde hier auf Radio 1 gesagt.
Wir können jetzt konkrete Maßnahmen auch aufsetzen und wir werden verdichten müssen. Das ist klar. Unser Ziel ist, dass kein Mensch auf der Straße landet. Jeder Mensch, der in Berlin Hilfe sucht, soll auch ein Bett und ein Dach über dem Kopf bekommen.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Christine Dankbar.
Politikchefin bei der Frankfurter Rundschau. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
Kriegt Berlin den Engpass bei der Flüchtlingsunterbringung damit in den Griff?
Tja. Das werden wir dann am Ende des Jahres sehen. Kann sein, dass die Plätze ausreichen, kann auch nicht sein. So ähnlich hat es gestern in der Senatspressekonferenz die zuständige Senatorin Jansel Kieseltepe gesagt. Und vorhin hat sie ja gesagt, sie könnten jetzt endlich mal konkret bei euch im Radio, sie könnten jetzt endlich mal konkrete Dinge beginnen. Das hat mich dann schon sehr erstaunt. Es war gestern wirklich eine sehr denkwürdige Senatspressekonferenz. Da waren ja die Arbeitssenatorin da und der Finanzsenator. Aber weder von Jansel Kieseltepe noch von Stefan Ebers kamen so richtig viele Zahlen, jedenfalls nicht freiwillig. Dabei geht es ja um Zahlen. Es geht um Geld und es geht vor allem darum, wie viele Plätze für Flüchtlinge jetzt neu geschaffen werden. Und es gibt diese Taskforce schon seit 3 Monaten. Mitte Juni haben die angefangen. Was die aber konkret beschlossen hat, das musste man der Senatorin gestern auch förmlich aus der Nase ziehen. Rechnen wir erstmal zusammen. Auf dem Flughafen Tegel sollen 2 weitere Leichtbauhallen aufgestellt werden. Da könnten dann ungefähr 800 weitere Flüchtlinge untergebracht werden. Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof überlegt man, habe ich jetzt eben Tegel gesagt? Ja. Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof überlegt man, einen weiteren Hangar zu nutzen. Das bringt dann nochmal 600 oder 800 Plätze. So klar war das gestern wirklich nicht zu ermitteln. Es ist aber auf jeden Fall schon mal ein schönes Glück, dass diese Stadt gleich 2 stillgelegte Flughäfen hat. Da betrachtet man den BER doch gleich nochmal mit größerer Sympathie. Außerdem sollen dann noch Plätze in Hostels angemietet werden, ungefähr 1500. Wenn man jetzt diese Zahlen zusammenrechnet, dann kommt man auf ein bisschen was über 3000 Plätze. Der Senat selber schätzt, dass man bis Jahresende 3000 bis 4000 neue Flüchtlinge nach Berlin bekommt. Vielleicht wären es aber auch 5000. Die Lage ist da sehr dynamisch, hat Jansel Kieseltepe gestern gesagt. Geht man also rein nach den Zahlen, dann reicht vermutlich nicht, was bisher zusammengekehrt wurde. Und das hat man dann gestern der Senatorin auch vorgehalten. Und daraufhin blättert sie in ihren Unterlagen und findet auf der einen Seite nochmal ein Projekt und auf einer anderen Seite nochmal ein anderes Projekt. Und die Stimme wird immer leiser und irgendwo verläuft dann die Antwort im Sande. Und das ist genau das, was mich wahnsinnig macht in dieser Stadt. Dieses spezielle Berlin-Tempo in der politischen Verwaltung. Wir haben, wie gesagt, seit Mitte Juni diese Taskforce zur Flüchtlingsunterbringung in Berlin. Und Taskforce, das heißt auf Deutsch Einsatzgruppe. Da geht es also darum, fix zu sein und Ergebnisse zu produzieren. Stattdessen lernen wir, dass diese schnelle Einsatztruppe in 3 Ebenen untergliedert ist. Wurde uns gestern echt aufgezählt. Die Arbeitsebene, die Staatssekretärsebene und die Senatorinnenebene. Am Dienstag hat die Arbeitsebene vorgetragen. Am Freitag tagt dann nochmal die nächsthöhere Ebene. Und am nächsten Dienstag beschließt der Senat dann das, was er gestern eigentlich auch schon hätte beschließen können. Ich möchte jetzt hier nicht falsch verstanden werden. Ich finde es schon richtig, dass unsere Politikerinnen und Politiker nicht wie aufgescheuchte Hühner durch die Stadt laufen und Panik verbreiten. Aber bei dem Termin gestern hatte man schon den Eindruck, schau mal an, in Berlin haben wir echt die Ruhe weg. Die Arbeitssenatorin hat kürzlich ja versucht, das Problem auf einer anderen Ebene zu lösen. Sie will den berühmten Königsteiner Schlüssel verändern. Nach dem werden ja Flüchtlinge in Deutschland auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Die Stadtstaaten sagen aber schon länger, sie werden bei der Berechnung benachteiligt, weil eben nicht beachtet wird, dass bei ihnen gar nicht mehr genug Flächen zur Verfügung stehen. Ist ein netter Versuch, aber eine Mehrheit dafür ist nicht in Sicht. Und das heißt, die Hauptstadt ist auf sich selbst zurückgeworfen. In so einer Situation würde ich mir dann auch vorstellen, ist auch mal ein bisschen Fantasie gefragt. Und bisher hört man aber vor allem, was nicht geht. Das ICC geht nicht, die Messe geht nicht, Turnhallen will man nicht belegen, gibt nur Ärger mit den Vereinen. Da frage ich mich, was ist eigentlich mit den vielen Büroflächen, die leer stehen, weil alle im Homeoffice arbeiten? Es gibt sogar schon Preissenkungen auf dem Büromarkt. Wenn wir die zu Wohnungen umbauen, das wäre doch eine gute Idee. Und die verteilen wir dann gleichermaßen an Flüchtlinge und an Wohnungssuchende Einheimische. Und dann klappt es vielleicht auch mit der Integration.
Der Mittwochskommentar von Christine Dankbar von der Frankfurter Rundschau. Dankeschön.
Ich danke auch.
Jedes Kind braucht eine Zukunft. Das ist das Motto zum Deutschen Kindertag heute. Aber rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Die Kindergrundsicherung sollte eigentlich für Chancengleichheit sorgen. Was nach viel Streit in der Ampelregierung am Ende aber dabei rausgekommen ist, enttäuscht jetzt viele Familieninitiativen, Sozialverbände und Vereine. Der Sprecher des Kinderhilfswerks Die Arche, Wolfgang Büscher, fand hier auf Radio 1 nicht alles schlecht, weil zum Beispiel die Leistungen gebündelt werden. Aber insgesamt ist er sehr unzufrieden.
Für uns ist die Kindergrundsicherung eine Katastrophe. Wir haben ausgerechnet, dass es letztendlich 30 Euro mehr im Monat für betroffene Kinder sind. Das ist recht wenig Geld. Und wir müssen vor allen Dingen in die Bildung investieren. Das wird nicht passieren. Familien, die wenig Geld zur Verfügung haben, werden dieses Geld zusätzlich in Lebensmittel investieren, in Kleidung investieren.
Darüber reden wir mit der parlamentarischen Staatssekretärin im Familienministerium, mit Ekin Deligöz von den Grünen. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Warum sind in Deutschland so viele Kinder von Armut betroffen?
Armut hat viele Gesichter und viele Formen. Das hat natürlich etwas mit Erwerbstätigkeit der Eltern zu tun, aber auch mit niedrigen Einkommen oder mit der Grundlage, dass Vereinbarkeit Beruf und Familie nicht gewährleistet wird und deshalb vorwiegend Mütter Teilzeit arbeiten, niedriges Einkommen haben. Die Frage ist, wie kriegen wir eine Antwort hin, wo wir Familien materiell stabilisieren und soziale Teilhabe ermöglichen?
Ja, die Kindergrundsicherung hätte ja eine Antwort sein können. Aber was sollen jetzt diese 2,4 Milliarden daran ändern? Die Linkspartei, viele Sozialverbände, Vereine, Familieninitiativen sagen, das ist viel zu wenig, um ernsthaft was zu bewirken.
Die Kindergrundsicherung ist eine Antwort darauf. Wir haben in Deutschland 150 verschiedene Familienunterstützungsmaßnahmen. Ein Teil davon wird nicht in Anspruch genommen, weil die Menschen es nicht wissen, weil es zu kompliziert ist, zu bürokratisch ist. Wir stellen das System vom Kopf auf die Füße und schaffen neue Strukturen. Wir möchten, dass die Leistungen, die existieren, bei den Menschen ankommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen Kinderzuschlag und den bekommen gerade mal 40% der Beanspruchsberechtigten. Wir möchten aber, dass 100% das in Anspruch nehmen. Das sind weit mehr und damit erreichen wir weit mehr Menschen. Deshalb Strukturreformen, die auch Menschen erreichen. Damit machen wir jetzt, schaffen wir eine Grundlage, eine Leistungserhöhung wird dem Ganzen folgen.
Sie haben es schon angedeutet, wie stark Kinder und Jugendliche von Armut bedroht sind in Deutschland, hängt von der Bildung ihrer Eltern auch ab. Wir haben eben den Vertreter der Arche gehört, der befürchtet, dass das Geld eher dafür genutzt werden könnte, um Löcher in den Familien zu stopfen, die da sich aufgetan haben, sowieso schon. CDU-Chef Friedrich Merz fordert deshalb auch, vor allem in die Bildung der Kinder zu investieren, statt noch mehr Transferleistungen für die Eltern zu zahlen, wie er es nennt. Ist die Kindergrundsicherung wirklich das richtige, nachhaltige Instrument gegen Kinderarmut oder nicht vielleicht doch wirklich auch zu wenig?
Wissen Sie, wir brauchen beides. Wir brauchen eine materielle Sicherheit für die Familien, das heißt eine finanzielle Sicherheit, gerade in bestimmten Lebensphasen. Und wir brauchen die besten Bildungseinrichtungen. Deshalb investieren wir 4 Milliarden in die frühkindliche Bildung und Betreuung, in die Kitas. Wir investieren 3,5 Milliarden in die Ganztagsschulen. Wir haben noch viel mehr Leistungen, die gerade vorbereitet werden, wie zum Beispiel für die Brennpunktschulen, das Startchancenprogramm. Wir investieren in die beste Infrastruktur in diesem Land. Das können wir nicht alleine. Wir brauchen die Länder und die Kommunen dafür. Und wir wollen in bestimmten Lebenslagen, wo Menschen von Armut betroffen sind, Leistungen einführen und absichern, sodass sie erstens bei den Menschen ankommen, zweitens die Erwerbstätigkeit fördern und drittens die soziale Teilhabe ermöglichen.
Davon merken
und
die Familien
beides und
ja,
nicht ausspielen.
Aber davon merken die Familien offensichtlich noch nicht so viel. Zum Kindertag heute wollen wollen verschiedene familienpolitische Initiativen eine sogenannte Familienkette bilden, vom Familienministerium bis zum Bundestag, und 6 Petitionen mit Forderungen an ihre Ministerin Lisa Paus übergeben. Finanzminister Lindner hat allerdings schon angekündigt, dass die Kindergrundsicherung die letzte größere Sozialreform sein soll. Was wird Lisa Paus den enttäuschten Familien sagen?
Menschen und genau diese Petentinnen und Petenten spüren, in Deutschland werden Ressourcen neu verteilt. Das gilt auch für die finanziellen Ressourcen. Und sie möchten darauf aufmerksam machen, dass die Familien ein berechtigtes Interesse daran haben, weiterhin unterstützt zu werden. Das ist ein gutes Ansinnen, weil es auch die Aufmerksamkeit auf die Rechte der Kinder hindeutet. Und eine Familienministerin Lisa Paus steht immer hinter den Menschen, die gemeinsam für bessere Rahmenbedingungen für Kinder und Familien sorgen.
Am Kindertag heute haben wir mit der parlamentarischen Staatssekretärin im Familienministerium, mit Ekin Deligöz von den Grünen, über Kinderarmut und die Kindergrundsicherung gesprochen. Dankeschön dafür.
Ich danke Ihnen.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Bell Hooks, Autorin. Wenn wir unseren Kindern eine gesunde Selbstliebe vermitteln, werden sie in der Lage sein, mit allem umzugehen, was das Leben von ihnen fordert.
Ende der Denkpause.
Wir fordern sie morgen erst wieder. Bis dahin.
Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.